Sehr geehrte Frau Nimmervoll, sehr geehrter Herr Professor Liessmann, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich sehr herzlich für die Einladung zu diesem Vortrag bedanken. Ich fühle mich sehr geehrt, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Für jemanden, der sich wie ich an der Psychoanalyse orientiert, ist es eine besondere Ehre, in Wien, der Geburtsstätte der Psychoanalyse Sigmund Freuds, vorzutragen. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas Neues mitteilen kann, obwohl ich weiß, dass es andere gibt in dieser Stadt, die ganz Ähnliches vertreten wie ich, wenn ich über psychoanalytische Pädagogik rede. Jene unter diesen, die ich anlässlich von Vorträgen in Kassel, Straßburg oder Luzern kennengelernt habe, möchte ich auch namentlich erwähnen. Thomas Eichhorn, Wilfried Dattler und Helmut Victor. Die Psychoanalyse ist eine besondere Art der Seelenkunde. Nicht überall ist sie wissenschaftlich anerkannt. Sie sprengt das gängige wissenschaftliche Paradigma, dem sich die psychologische Lehre und Forschung verpflichtet fühlen. Daher war ich erfreut festzustellen, dass es an Ihrem Lehrstuhl, Herr Professor Liessmann, offenbar anders ist. Dass an einer philosophischen oder einem philosophischen Institut über Psychoanalyse vorgetragen wird, hat schon seine Richtigkeit. Denn zumindest unter Jacques Lacan ist aus der Psychoanalyse eine Theorie des Subjekts geworden, die ohne Descartes undenkbar wäre. Lacan nähert das Es Freuds dem Subjekt des Unbewussten an. Er schöpft aber auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder aus dem philosophischen Fundus eines Platon, Aristoteles, Spinoza, Kant, Kierkegaard, Hegel, Marx, Heidegger und so weiter, sodass man den Eindruck erhält, ein Philosoph hätte die besten Voraussetzungen dafür, Psychoanalytiker zu werden. Ich habe nun die nicht einfache Aufgabe, über die Anwendungen der Psychoanalyse in der Pädagogik zu sprechen. Sie ist nicht einfach für mich, weil ich weder Psychoanalytiker noch Pädagoge, auch nicht Philosoph, sondern Psychologe, genauer Schulpsychologe bin. Also wir sind zu dritt im Lande Liechtenstein, 3 Vollstellen für 5.000. Also das Verhältnis ist bedeutend besser, muss ich sagen. Aber auch bei uns gibt es den Spardruck. Ab 2015 sind wir wieder 2 Personen. Leider. Und ob ich dann noch Vorträge halten kann, bleibe dahingestellt. Ich habe eine weitere Schwierigkeit. Ich sollte meinen Vortrag kürzen. Und ich schlage vor, dass ich den ersten Teil etwas freier halte. Das geht wahrscheinlich recht gut. Und auf gewisse spezifische Dinge dann, dass ich da dann auf den Text zurückgreife. Also ich möchte Ihnen zuerst die Gliederung meines Vortrages vorstellen. Ich möchte etwas sagen von der Psychoanalyse in der Schule, über die Anfänge. Ich möchte vor allem über Hans Zulliger sprechen, Schweizer Lehrer, der in Ittigen in der Nähe von Bern unterrichtet hat, auf der Oberstufe, Volksschule. Er war ein Psychoanalytiker und auch ein Pionier der psychoanalytischen Pädagogik. Er hat sich dabei auf die Massenpsychologie von Freud berufen und ich muss dann ein paar Begriffe aus diesem Text von Sigmund Freud aus dem Jahr 1921 vorstellen. Ich werde dann 2 Fallvignetten vorstellen, die sich bei Zulliger finden. Ich werde über Karl sprechen und über Arno. Im zweiten Teil möchte ich Ihnen die institutionelle Pädagogik vorstellen. Das ist eine Pädagogik, die wahrscheinlich in Österreich nicht so bekannt ist. Sie ist aus der Reformpädagogik von Célestin Freinet hervorgegangen und der Gründer heißt Fernand Ury. Auch hier hätte ich eine Fallvignette, die etwas zeigt, wie in der institutionellen Pädagogik mit diesem Problem umgegangen wird. Und ich könnte über bestimmte Begriffe, die zentral sind für die institutionelle Pädagogik, referieren. Am Schluss habe ich einen Vergleich dieser beiden Arten der Anwendung der Psychoanalyse in der Schule vorgesehen. Und ich würde ganz gern noch mit einer letzten Fallvignette schließen. Malik. Also, worum geht es in der psychoanalytischen Pädagogik? Sie wissen, die Psychoanalyse ist von einem Arzt und Neurologen, Sigmund Freud, erfunden worden, entwickelt worden, und zwar im Zusammenhang mit hysterischen Patientinnen. Mit der Zeit hat die Anwendung der Psychoanalyse übergegriffen. Er hat mit dem Rattenmann auch einen zwangsneurotischen Menschen therapiert, erfolgreich. Und Freud war ein sehr gebildeter Mensch, hat also auch versucht zu zeigen, dass die Psychoanalyse in anderen Wissenschaften nützlich sein könnte. Schon 1909 war ein Lehrer in der Mittwochsgesellschaft. Das ist ein kleiner Kreis, den Freud gegründet hat, um die Psychoanalyse zu lehren. Das war Karl Furtmüller. Er war Gymnasiallehrer. In der Welt sonst hat die Psychoanalyse zuerst wenig Resonanz gefunden. Die Ärzte waren eher zurückhaltend. Es gab zwei löbliche Ausnahmen, und als jemand, der in der Nähe von Zürich aufgewachsen ist, bin ich natürlich stolz zu sagen, dass es zwei Zürcher waren. Es waren Eugen Bleuler, der Psychiater, und Carl Gustav Jung. Wir wissen aber, dass Bleuler der Psychoanalyse sehr skeptisch gegenüberstand, und Carl Gustav Jung war zuerst befreundet mit Freud, hat sich dann aber von ihm distanziert und eine eigene therapeutische Schule gegründet. Es gab aber noch jemanden, der sich um die Anwendung der Psychoanalyse in der Pädagogik kümmerte, und das ist Oskar Pfister. Er war Pfarrer, evangelischer Pfarrer in Zürich und Seminarlehrer. Also er hat es mit sogenannten Konfirmanden zu tun, jungen Menschen, die zu ihm in den Religionsunterricht kamen. Und er hat begonnen mit der Methode, Jugendliche, die unter neurotischen Symptomen litten, zu heilen. Er hat als erster auch eine Abhandlung geschrieben, ein dickes Buch, eine Einführung in die Psychoanalyse, und das ist in der Reihe Pädagogium erschienen. Also es war eigentlich eine Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen, also für Lehrerinnen und Lehrer. Und er hat ebenfalls im Berner Oberland Lehrerkurse gegeben. Da kann ich Ihnen sogar das Cover der Schrift zeigen. Was bietet die Psychoanalyse dem Erzieher? Wenn wir das heute lesen, befremdet das etwas, weil wir denken, ein Lehrer kann nicht gleichzeitig Psychotherapeut seines Schülers oder seiner Schülerin sein. Und es geht ihm eigentlich nicht darum, bei schweren neurotischen Erkrankungen psychotherapeutisch hilfreich zu sein, sondern er sagt eher, die Psychoanalyse kann präventiv eingesetzt werden von den Lehrerkräften. Aber ich muss sagen, dass er zwar zuerst sehr viele Anhänger hatte, auch in der Lehrerschaft, aber mit der Zeit ist das etwas zurückgegangen. Also man kann sagen, hier haben wir es mit den Anfängen der psychoanalytischen Pädagogik zu tun, das heißt der Anwendung der Psychoanalyse im Gebiet der Erziehung. Es gab eine Weile lang sogar eine Zeitschrift dafür. Ich habe hier dieses Exemplar antiquarisch noch gefunden. Ich werde dann auf einen Text von Hans Zulliger zurückkommen, der ebenfalls in dieser Zeitschrift erschienen ist, und zwar 1936. Was verstand man zuerst unter psychoanalytischer Pädagogik? Zuerst verstand man eigentlich die Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen mit neurotischen Symptomen. Es ging also nicht um den Schulunterricht, sozusagen um die Normalität des pädagogischen Alltags. Und es ist Hans Zulliger zu verdanken, dass diesem Gebiet besondere Beachtung geschenkt wurde. Ich möchte zwischendurch den Lehrer von Hans Zulliger zeigen. Das ist Ernst Schneider. Er war im Berner Lehrerseminar in Hofwil tätig, war Rektor, aber auch Psychologielehrer, und einer seiner Schüler war eben Hans Zulliger. ...1893 geboren, 1965 gestorben. 1936 erscheint ein Text von Hans Zulliger über eine Lücke in der psychoanalytischen Pädagogik. Und da schreibt er, dass es in der Erziehung häufig nicht um eine Paarrelation geht, also nicht um das Verhältnis des Lehrers zu einem einzelnen Schüler, sondern eigentlich immer um ein Verhältnis einer Person, eines Lehrers, einer Lehrerin zu einer ganzen Klassengruppe. Und wie ist es nun möglich, die Erkenntnisse der Psychoanalyse im Unterricht einfließen zu lassen? Zuliger hat vor allem im Text Massenpsychologie und Ich-Analyse gesucht, um seine begrifflichen Werkzeuge zu finden und um das umzusetzen im Schulunterricht. Der Rückgriff auf die Theorie der Freud'schen Massenpsychologie ist nicht einfach. Wir meinen, dass eine Klassengruppe von Schülern nicht dasselbe ist wie eine Masse. Wir stellen auch fest, dass die von Freud als Darstellungsbeispiel gewählten Massen, das Heer und die Kirche, weit von der Schulrealität entfernt zu sein scheinen. Zudem lesen wir diesen Text von 1921, heute mit einem anderen begrifflichen Instrumentarium. Wir verstehen unter Masse etwas anderes als ein Heer oder eine Kirche. Bei diesen würden wir eher von Organisationen oder Institutionen sprechen, wobei dann allerdings auf ihre Organisationsform fokussiert wird und nicht auf die durch sie irgendwie in eine Ordnung gebrachte Versammlung von Menschen, die diesen Institutionen angehören. Von einer Masse sprechen wir heute dann, wenn zum Beispiel Tausende von Leuten anlässlich der Street Parade zu Techno-Sound über die Kähbrücke in Zürich strömen. Etwas allgemeiner verstehen wir unter Masse eine große, oft anlässlich eines Fests, einer politischen Demonstration oder eines sportlichen Anlasses stattfindende Menschenansammlung. Würden wir Masse mit Gruppe ersetzen, so wären wir schon viel näher bei der Wirklichkeit eines Lehrers und seiner Klasse. Freud legt nahe, dass man die Gleichsetzung für einige seiner Befunde in der Massenpsychologie machen darf. Daher ist die Distanz zwischen dieser und der Anwendung, die Zuliger daraus für seine Schulpädagogik ableiten will, nicht so groß, wie es anfänglich scheinen mag. Worum geht es Freud in diesem Text? Ein Anliegen ist, die These von Trotter zu widerlegen. Trotter sagt nämlich, es gibt so etwas wie einen Herdeninstinkt im Menschen. Das heißt, ein Mensch, der in einer Masse sich bewegt, der ist irgendwie anders. Also seine Eigenschaften verändern sich. Freuds Anliegen ist nun, dieser These zu widersprechen. Zuerst geht er, wie das üblich ist in seinen Texten, auf diejenigen ein, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Der wichtigste davon ist Le Bon, ein Sozialpsychologe, der ein Buch geschrieben hat und darin kommt Le Bon auf zwei Arten der Bindungen zu sprechen. Es gibt die Bindung des Einzelnen in der Masse zum Führer, zu dem Leiter, zum Beispiel eines Heeres oder einer Organisation. Und es gibt die horizontale Bindung der einzelnen Massenindividuen untereinander. Le Bon's These ist nun, und Freud folgt ihm hierin, dass die vertikale Bindung primär ist. Also die kommt zuerst und die ist prägend auch für die horizontale Bindung. Das heißt, die einzelnen Massenindividuen lernen sich eigentlich erst über die Vorbildsfunktion des Führers näher kennen und einander schätzen und sich und einander zu helfen. Es gibt also zwei Kräfte, die in der Masse wirksam sind. Die Bindungsgefühle des einzelnen Massenmenschen zum Anführer und die horizontalen Anziehungskräfte. Es ist Freud nun ein leichtes aufzuzeigen, dass diese Massenkräfte in den Familienbindungen des Menschen ihr Vorbild haben. Ein Kind liebt den Vater, wird von diesem geliebt, sieht, dass der Vater auch sein Geschwisterchen gleich liebt wie es selber, was dazu führt, dass seine Geschwisterrivalität durch die vom Vater vorgelebte Liebe zur Geschwisterliebe mutiert. Die Liebe des Vaters zum Kind hat Vorbildwirkung für die Geschwisterliebe, lässt diese durch die Orientierung des Kindes an ihm entstehen. Die Bindungsgefühle und Orientierungsvorgänge bezeichnet Freud als Objektliebe und Identifizierung. In der Massenbildung ist nun ein Vorgang besonders wichtig. Damit das Ziel des Anführers zum Ziel eines jeden der Masse wird, muss das Ziel des Anführers in die Zielsetzung eines jeden aufgenommen werden. Sie merken, dass Freud hier Bezug nimmt auf geleitete Massen, geführte Massen. Freuds Formel für diesen Vorgang lautet, anstelle des eigenen Ich-Ideals, der kritischen Instanz in einem Menschen, setzt der Einzelne das Objekt seines Anführers. In Freuds Massenpsychologie finden wir diese Skizze. Wir sehen hier das äußere Objekt, das wäre eben der Führer einer Masse, und hier die einzelnen Individuen in der Masse, und sie übernehmen anstelle des Ich-Ideals das Objekt des Führers. Das heißt, dass sozusagen die ganze Werteskala des Führers aufgenommen wird und übernommen wird und dass das Individuum gemäß diesen Werten nun handelt. Das Ich-Ideal misst das Verhalten des Einzelnen an den Erwartungen und Werthaltungen der Gemeinschaft, in der ein Mensch lebt. Wird diese kritische Instanz, das Ich-Ideal, durch das Objekt des Anführers ersetzt, entscheidet dieser von nun an über die Richtigkeit des Tuns und Lassens des Einzelnen. Der Anführer ist höchste moralische Instanz im einzelnen Massenmenschen geworden, enthebt diesen jeglicher Selbstkritik. Der Anführer ist das Maß aller Dinge geworden. So erklärt Freud die Faszination, die ein Anführer einer Masse auf alle Einzelnen ausübt und diese spüren lässt, eins zu sein, eins als Masse und eins mit dem Anführer. Dieser Vorgang lässt sich nicht mehr nur mit dem Begriff der Objektliebe erklären. Es hat eine Identifizierung mit dem Führer stattgefunden. Wie schon gesagt, erschien Freuds Text 1921. Damals dachte er vor allem an die Umwälzungsvorgänge in Russland, wo ein Volk sich gegen die Monarchie des Zaren auflehnte und den Anführern der russischen Revolution folgte. Wir lesen heute rückblickend diesen Text anders. Wir denken an das Aufkommen des Faschismus, so er sich etwa gleichzeitig zu Freuds Schrift in Italien, Portugal, Deutschland, Spanien und auch in Österreich durchsetzen wird. Zuliger hingegen arbeitet an einer Theorie, die nach dem Vorbild der in der Massenpsychologie erläuterten Vorgänge erklären kann, wie eine Schulklasse so führen soll, dass sich die Schülerinnen und Schüler als Gemeinschaft erleben und dank ihrer viel für das Leben Nützliches lernen. Es geht ihm um die Klassenführung oder um die Klassenleitung. Neudeutsch Classroom Management. Die Klasse sieht er als kleine Masse. Die Klassengröße umfasste damals in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts etwa 40 Kinder. So abwegig war es also nicht, die Massenvorgänge genauer zu untersuchen. Es fehlte damals aber auch eine eigentliche Psychologie der Gruppendynamik. Worum geht es nun in diesem Text? Über eine Lücke in der psychoanalytischen Pädagogik. Er unternimmt einen mutigen Schritt in der Richtung, die Erkenntnisse der Massenpsychologie auf eine Schulklasse zu übertragen. Wie macht er das? Er bestimmt die Rolle des Lehrers als Mittler zwischen den Idealen und den Es-Trieben des Schülers. Er kennt den Triebdruck, der vom Es ausgeht, er weiß, wie Schach wie schwach das Ich des jugendlichen Schülers ist, wie schwierig den Verführungen standzuhalten und wie wichtig bei einer Verfehlung das Schuldgefühl zu entlasten oder, wenn dies fehlt, es entstehen zu lassen und zu stärken, um auf diese Weise die Eingliederung des Schülers in die Gesellschaft des Erwachsenen vorzubereiten. Sind Verbote verletzt worden, soll er bestimmt aber mit Verständnis darauf drängen, dass der fehlbare Schüler die Verfehlungen zuerst dem Lehrer, dann der Klasse eingesteht und wieder gut macht. Die Klassengruppe erhält die Rolle einer Art gläubigen Jury zugewiesen, die den Indizienprozess zwischen angeklagtem Schüler und anklagtem Lehrer mitverfolgt und über Schuld oder Unschuld des Schülers befragt wird. Noch besser ist es allerdings, wenn der Schüler sein Vergehen einsieht und eingesteht, die Verantwortung für es übernimmt, sich beim Geschädigten entschuldigt und den Schaden wieder gut macht. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse werden dann vom Lehrer aufgefordert, sich an eigene ähnliche Vergehen zu erinnern und mündlich oder schriftlich darüber Rechenschaft abzulegen. Damit wird die Einsicht in die eigene Verführbarkeit gefördert und die Gefahr gebannt, den Fehlbaren in der Rolle eines Sündenbocks zu fixieren und auszuschließen. Die gemeinsame Aussprache erleichtert die Wiederaufnahme des Fehlbaren in die Klassengemeinschaft. Sie unterstützt den Schuldigen aber auch dabei, in Zukunft weitere Verfehlungen zu unterlassen. Sie ist der Garant seiner Anständigkeit. Die Klasse ist neben dem Lehrer zu einem zweiten, gemeinsamkeitsstiftenden Über-Ich-Figur geworden. Ich komme nun auf dieses Beispiel Karl zu sprechen. Aus der Klassenkasse sind 5 Franken gestohlen worden. Das war damals viel Geld. Niemand hat den Dieb gesehen, aber einige Schüler äußern dem Lehrer gegenüber den Verdacht, es könnte Karl gewesen sein. Der habe schon früher Geld gestohlen, in der Schule, aber auch zu Hause. Zulliger rät ihnen zu schweigen, da sie ihren Verdacht nicht beweisen können und sie dem Mitschüler vielleicht Unrecht tun. Am anderen Tag spricht er von der Schulreise, die sie bald unternehmen werden, und wie schön und unvergesslich sie für alle sein werde. Dabei versucht er, dem Täter, den er unter den Schülerinnen und Schülern seiner Klasse vermutet, ins Gewissen zu reden. Alle würden sich an diese Reise mit Freuden erinnern, nur derjenige, der das Geld gestohlen habe, nicht. Er habe sich die Freude selber verdorben, denn er werde sich daran erinnern, dass er damals, als sie die Reise unternahmen, Geld aus der Klasse gestohlen habe. Am Tag darauf teilt der Sohn Zulligers diesem mit, Karl habe ihn gebeten, seinem Vater auszurichten, er habe 50 Rappen aus der Klassenkasse genommen und werde sie wieder zurücklegen. Nach ein paar Tagen meldet der Kassierer, der ganze gestohlene Betrag sei wieder rückerstattet worden. Nun bittet Zulliger den Täter, indem er sich an die ganze Klasse wendet, er solle einen anonymen Bericht in die Kasse legen. Dieser Bericht solle sagen, was sich der Unbekannte gedacht habe beim Diebstahl, wie er auf die Idee kam, das 5-Franken-Stück zu stehlen, wie er es anstellte, das Geld zu nehmen und was er darüber dachte, wie die Klasse darauf reagieren werde. Er werde dem Fehlbaren nichts nachtragen, selbst wenn er ihn an der Schrift erkennen würde, schließlich habe er den Schaden wieder gut gemacht. Es gehe ihm nur darum, sich in ihn einzufühlen, zu verstehen zu versuchen, was in ihm vorgegangen sei. Da kein Bericht auftaucht, bittet er Karl eines Tages vor die Tür und fragt ihn, warum er den Bericht nicht in die Klasse gelegt habe. Der Schüler läuft rot an und gesteht den Diebstahl und auch seine Angst, ein Schüler der Klasse könnte seinem Vater ausplaudern, was er getan habe. Dieser würde ihn hart bestrafen. Zulliger verspricht Karl, mit seinem Vater zu reden, ihm alles zu erklären und auf die Wiedergutmachung des Sohnes hinzuweisen und ihn zu bitten, Karl zu verschonen. Damit ist Karl einverstanden. Er gesteht vor der Klasse den Diebstahl, bittet sie um Verzeihung und verspricht, nie mehr etwas zu entwenden. Er hielt Wort, und auch Zulliger hielt Wort, sprach mit Karls Vater, der sichtlich gerührt war, als er von der Reue und Wiedergutmachung seines Sohnes erfuhr. Für Zulliger schreibt Karl einen längeren Bericht, in dem er darlegte, aus welchen Gründen er gestohlen und wie er das Geld entwendet hatte und auch, welche Überlegungen er sich dabei gemacht hatte. Auf diese Weise amtete Zulliger als Mittler zwischen Es und Überich, zwischen dem egoistischen Wunsch Karls zu stehlen und dem Gebot, es im Interesse der Klassengemeinschaft nicht mehr zu tun. Die einzelnen Schülerinnen und Schüler dachten über eigene, begangene Diebstähle nach, was ihnen die Aufnahme des reuigen Mitschülers in ihre Reihen erleichterte. Ihre Solidarität bekräftigte Karls Kontrolle über künftige Versuchungen. Also das ist ein Entwurf Zulligers. Und man kann sagen, dass dieses Thema der Gemeinschaftsbildung in der Klasse ihn ein Leben lang beschäftigt hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, der eine große Zäsur ist in dieser Bewegung der psychoanalytischen Pädagogik, lässt er 1961 ein Buch zu diesem selben Thema folgen, Horde, Bande, Gemeinschaft, und darin beschreibt er auch Fallbeispiele, in denen er eigentlich gescheitert ist, in denen es ihm also nicht gelang, die Schüler und Schülerinnen so zusammenzuschweißen, dass er wirklich eine gute Klassengemeinschaft vor sich hatte.